beim parlamentarischen Regenbogenabend im Paul-Löbe-Haus in Berlin. Mir gegenüber steht Nike Slavik. Und Nike, in meinem Gefühl hast du bisher jeden parlamentarischen Regenbogenabend moderiert. War das eine Premiere heute?
Nein, nein, nein. Also erstmal ist das hier der 19. parlamentarische Regenbogenabend der Grünen Bundestagsfraktion, wo man mal sieht, was das jetzt hier schon für eine krasse Tradition hat. Ich bin erst seit 2021 Bundestagsabgeordnete. Ich war bei vielen parlamentarischen Regenbogenabenden schon dabei. Ich bin aber ja erst queerpolitische Sprecherin für also den gesamten Queerbereich jetzt erst in dieser Legislaturperiode. Das heißt, das ist erst der zweite Regenbogenabend, den mein Büro sozusagen inhaltlich vorbereitet hat. Und ich glaube, das ist jetzt auch erst das zweite Mal, dass ich den Abend sozusagen dann auch in der Hauptmoderation mache. Aber es war ganz, ganz toll und hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet.
Was war dir heute Abend inhaltlich besonders wichtig?
Also ich konnte die Inhalte jetzt natürlich nicht ganz alleine bestimmen. Das war natürlich in Absprache mit der gesamten Bundestagsfraktion, wo jetzt die Hauptkämpfe, also wir sind natürlich gerade als Grüne Bundestagsfraktion queerpolitisch bei ganz, ganz vielen Themen dran, von Demokratie leben, verteidigen, so dass queere Verbände weiter gefördert werden, Transgesundheit absichern, haben wir gerade einen Antrag zugeschrieben, Abstammungsrecht öffnen für queere Lebensrealitäten, Regenbogenfamilien ist weiterhin Thema, zu dem wir arbeiten. Und dieses Thema Abstammungsrecht und dann aber auch das Grundgesetz, Artikel 3, das sind so zwei sehr große Themen, an denen die Grünen ja auch bundesweit schon jetzt auch relativ lange arbeiten, im letzten Jahr auch tatsächlich erfolgreich Bundesratsinitiativen über die Ziellinie gebracht haben. Also natürlich nicht nur wir als Grüne alleine, aber ich bin schon stolz darauf, dass wir das auf Landesebene in einige Koalitionsverträge reinverhandeln konnten, was dann letzten Endes auch dazu geführt hat, dass es eben diese Initiative gab, die letztes Jahr dann vom Bundesrat eine Mehrheit bekommen hat. Und das hatten wir jetzt hier als Schwerpunkt gesetzt, also sozusagen 77 Jahre Grundgesetz. Es ist Zeit für gleiche Rechte, queere Menschen endlich auch in der deutschen Verfassung berücksichtigen. Aber wir haben hier natürlich heute Abend auch von der Transgesundheitsversorgung, die in Reden erwähnt wurde, über andere Themenbereiche auch einen Rundumschlag gemacht.
Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Anna Galina aus Hamburg, die grüne Justizsenatorin, hat heute im Bundesrat ja einen sehr erfolgreichen Antrag durchgebracht. Hat der Bundesrat zugestimmt? Hast du es schon mitbekommen?
Ja, also Opferschutz, Gewaltschutz, die Änderung des Sexualstrafrechts, das ist natürlich ein Thema, was in der Queer Community, aber auch für viele Frauen seit Jahren ein Riesenanliegen ist. Das hat natürlich dieses Jahr nochmal nach den öffentlichen Thematisierungen rund um Colleen Fernandes und alles, was da passiert ist, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und ist sehr breit thematisiert worden. Und das hatte jetzt dazu geführt, dass dann eben auch der Bundesrat da ein klares Votum für ausgesprochen hat. Nur Ja heißt Ja ist ein Thema, wo wir auch einen Gesetzentwurf als grüne Bundestagsfraktion vorgelegt haben. SPD-Justizministerin Hubeck hatte jetzt schon mehrfach in der Presse gesagt, sie fände das auch ganz wichtig. Aber wir warten natürlich noch auf eine konkrete Umsetzung auch durch die Bundesregierung. Generell bin ich total happy, was so an Initiativen aus dem Bundesrat kommt. Es gab ja auch für trans-, inter-, nicht-binäre Menschen ein paar Initiativen, leider auch negative. Es gab ja unter anderem bei der Justizministerin-Konferenz dieses Selbstbestimmungsgesetz nachschärfen, Missbrauch, bla bla. Ich formuliere das jetzt mal so salopp, wo ja ein bisschen eine transfeindliche Haltung sich durchgesetzt hatte. Aber Anna Galina hat ja auch da einen Antrag eingebracht, endlich Unrecht nach transsexuellen Gesetz, Zwangsscheidung, Zwangssterilisation, dass da eine Aufarbeitung braucht. Das ist natürlich ein Thema, was uns auch auf Bundesebene jetzt schon lange beschäftigt hat, wo es in der Ampelverhandlung zugegeben hat, ist leider dann wegen des Bruchs der Ampel nicht mehr über die Ziellinie gekommen. Und jetzt sind wir gerade auch in Absprache mit der Länderebene darüber am Sprechen, wie wir den Ball da nochmal aufnehmen können. Jetzt hier auch auf Bundesebene die Forderungen auch mit eben auf dem Tableau der queerpolitischen Forderungen mit thematisieren können.
Du hast die Transgesundheitsversorgung angesprochen. Wir sehen das in England. Dort ist die Transgesundheitsversorgung ja praktisch zum Erliegen gekommen. Das bedeutet, dass gerade in England im großen Maßstab die Menschen in die Illegalität getrieben werden. Auch in Deutschland können wir in der Community beobachten, dass die Tendenz zu DIY zunimmt, vor allem bei den Transfrauen, dass im größeren Stil vor allen Dingen Östrogene gespritzt werden. Nun hat die Bundesgesundheitsministerin ein Verfahren nach § 116 angestrengt, sodass die Gesundheitsversorgung in ASV-Zentren organisiert werden soll. Bedeutet das, dass wir in den nächsten Jahren 6 gatekeepende ASV-Zentren haben werden in Deutschland? Also eine Situation ähnlich wie in England, dass die Bedingungen sehr viel restriktiver werden. Wie siehst du die Entwicklung?
Also erstmal ist ja im europäischen internationalen Vergleich positiv hervorzuheben, dass wir überhaupt in Deutschland die Situation erreicht hatten, dass seit den 80er Jahren auch die gesetzlichen Krankenversicherungen eben bei geschlechtsangleichenden Maßnahmen auch unterstützen mit Kostenübernahmen, insbesondere bei den Hormontherapien. Jetzt gab es eben 2023 dieses Urteil vom Bundessozialgericht, wo dann ja leider einiges ins Straucheln gekommen ist, wo wir in der Politik versucht haben, okay, wie können wir auch nach diesem leider schwierigen Urteil für die Community die Versorgung absichern. Wir haben da in den letzten 3 Jahren sehr, sehr viele Gespräche zugeführt, hatten versucht, eine Strategie zu fahren, das mehr über Hintergrundgespräche zu machen, weil wir natürlich beim Selbstbestimmungsgesetz sehr, sehr viel Polarisierung auch in der Öffentlichkeit erlebt hatten, sehr viel öffentliche Angriffe, hatten deswegen die Hoffnung gehabt, dass in Absprache mit den Fachverbänden aus dem Medizinbereich, aber auch mit den Selbstvertretungen aus dem Bereich transgeschlechtliche Menschen, dass wir da ein Einvernehmen herstellen können. In der Ampel wäre sogar fast auf den letzten Metern noch eine sozialrechtliche Klarstellung da gekommen, ist dann aber, weil das entsprechende Gesetz, wo das angehängt werden sollte, ist das nicht mehr zustande gekommen. Wir haben dann stattdessen eben mit dem gemeinsamen Bundesausschuss und mit anderen Leuten Gespräche geführt gehabt. Es gab auch den Versuch, Nina Wagen als jetzt neue Bundesgesundheitsministerin von der Union zu erwärmen für die Idee einer sozialrechtlichen Absicherung. Und daraus ist dann letzten Endes dieses Verfahren, was wir jetzt sehen. Also der gemeinsame Bundesausschuss ist ja beauftragt worden, sich mit der Frage zu beschäftigen. Daraus ist das überhaupt erst erwachsen. Ich finde es positiv, dass das Bundesgesundheitsministerium überhaupt was gemacht hat. Letzten Endes ist aber das natürlich richtig, dass da manche Sachen, die sich gerade abzeichnen, insbesondere das ASV-Verfahren, durchaus kritisch zu bewerten ist, weil wir ja in Deutschland eigentlich die Situation hatten, dass wir eine große Vielfalt eben von FachärztInnen hatten, die auch in die Behandlung, Begleitung von Transitionsmaßnahmen gegangen sind. Und jetzt dieses Ansinnen, das alles zu bündeln, das sogenannte ASV-Verfahren, könnte im schlechtesten Falle eben bedeuten, dass wir eine starke Konzentration sehen auf einzelne Fachzentren, so wie man das durchaus auch schon im europäischen Ausland gesehen hat. Und das würde natürlich insbesondere in der Breite und in der Fläche eine Verschlechterung der Versorgung bedeuten. Das heißt, das sehen wir gerade auch sehr kritisch. Wir haben uns jetzt entschieden, auch in Absprache mit Rückmeldung aus der Community, es haben sich viele Betroffene bei uns gemeldet, mit Rückmeldung eben, dass sowohl die Begleitung von Hormontherapien als auch die Bewilligung von anderen geschlechtsangleichenden Maßnahmen also die Kostenübernahmen bei den Krankenkassen wesentlich rigider gerade gehandhabt werden, bis hin zu Ablehnungen, Regressforderungen, was katastrophal ist. Das ist für uns nicht hinnehmbar. Und wir sind jetzt wirklich auch an den Punkt gekommen, dass eigentlich die Strategie, die wir in den letzten 3 Jahren gefahren haben, in der Hoffnung, sachorientierte Gespräche zu führen, mit den Beteiligten eine Lösung zu finden, dass das uns nicht ans Ziel gebracht hat. Und deswegen, weil wir eben auch sehen, dass sich gerade da im gemeinsamen Bundesausschuss auch Leute mit transfeindlichen Stellungnahmen hinwenden. Wir jetzt bei uns in der Grünen Bundestagsfraktion, übrigens die linke Bundestagsfraktion, auch entschieden haben, dass wir auch mit parlamentarischen Initiativen wie Anträgen und Öffentlichkeitsarbeit dem entgegenwirken müssen. Wir haben jetzt gerade einen ersten Antrag dazu geschrieben, der ist relativ schlank. Aber wir werden uns da jetzt auch mit Positionierungen lautstärker einbringen in dieses Verfahren, was gerade läuft. Und ich bin da ganz bei dem, was du in der Anmoderation gesagt hast, also dass eine starke Bündelung in so einem ASV-Verfahren aus vielerlei Hinsicht sehr kritisch zu bewerten ist.
Ja, nicht zuletzt, weil der GBA ja Regeln außerhalb der S3-Standards setzen kann. Also die können ja jede Art von restriktiven Paketen da schnüren, wie es in den Sinn kommt. Und wenn sich dann die Finanzierung der Hormonversorgung oder der geschlechtsangleichenden Maßnahmen generell sich an dann diese restriktiven Maßnahmen koppelt, dann bedeutet das ja, dass auf diese Art und Weise ein restriktives Gatekeeping-System in Deutschland eingeführt werden kann.
Das wäre der schlechteste Fall, der sozusagen eintreten könnte, und den gilt es zu verhindern. Ich kann natürlich leider nicht vorhersagen, was jetzt in den nächsten Monaten passieren wird, wie dieses Verfahren ausgehen wird und was dann in den nächsten Jahren das bedeuten wird. Aber wir sind da gerade auch in sehr intensiven Gesprächen mit hier den Abgeordneten, die seit Jahren auch in der Gesundheitspolitik unterwegs sind, und versuchen da jetzt wirklich ressortübergreifend uns verstärkt der Thematik zu widmen und da auch entsprechend unsere Perspektiven mit dem GBA zu teilen.
Ja, in der Community wird zurzeit diskutiert, wie greifen wir das Thema auf? Müssen wir nicht lauter werden? Müssen wir das nicht intensiver anproblematisieren, auch innerhalb der Community, damit nicht am Ende der Eindruck entsteht, gerade diejenigen, die im politischen Rahmen mitgewirkt haben, dass sie am Ende das stillschweigend gebilligt haben? Also muss die Community und auch müssen wir, die Aktiven, nicht lauter werden?
Ich glaube schon, dass wir leider lauter werden müssen, weil es so einen Eindruck, glaube ich, bei manchen gibt, dass mit jetzt der Ehe für alle, die bald 10 Jahre alt wird, und dem Selbstbestimmungsgesetz sozusagen sowohl im Bereich sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt ja wahnsinnig viel erreicht worden sei. Aber man sieht ja, dass sozusagen diese, ich nenne sie jetzt mal allein rechtlichen Gleichstellungsthemen, nicht unbedingt die Lebensrealität von den Leuten im Alltag immer berühren. Also die Frage von, welche Gesundheitsversorgung bekomme ich, das ist natürlich ein Thema, was für viele transgeschlechtliche Menschen nochmal wesentlich relevanter ist als diese Frage der Personenstandsänderung, also unter welchem Vornamen werde ich bei den Behörden geführt und welchen Geschlechtseintrag habe ich da. Also wenn dann Leute plötzlich eben nicht mehr die Möglichkeit haben, da eine Kostenübernahme zu bekommen für ihre Transitionsmaßnahmen, insbesondere für die Hormontherapien, das ist meines Erachtens, also wir wissen, dass psychische Beeinträchtigungen da in der Community nach wie vor sehr stark vorhanden sind, und insbesondere, wenn dann eben solche Maßnahmen nicht in Anspruch genommen werden können, das hat fatale Auswirkungen auf die mentale Gesundheit der Menschen. Das ist Hormontherapien und geschlechtsangleichende Maßnahmen sind lebenserhaltende elementare Gesundheitsversorgung ist das. Und wenn das jetzt geschreddert wird oder eingeschränkt wird, dann ist das fatal, gesundheitspolitisch, sozialpolitisch. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Riesenthema jetzt aktuell für die Community. Das Ausmaß, das das gerade annimmt, ist auch eins, das erst in den letzten Wochen in der Breite erst hier in der Politik aufgeschlagen ist, weil es sind ja wirklich auch von vielen engagierten Gespräche geführt worden. Und die Krankenkassen hatten uns ja eigentlich den Eindruck vermittelt, es würde Bestandsschutz geben, es würde alles beim Alten bleiben. Aber die vielen Leute, die sich jetzt melden, eben mit den Berichten von vor Ort, auch mit dem Streit mit den Krankenkassen oder Arztpraxen, die spezialisiert sind auf die Behandlung und Begleitung von transgeschlechtlichen Menschen und plötzlich mit Regressanforderungen konfrontiert sind, das zeichnet eben ein ganz, ganz anderes Bild und zeigt das, was die Krankenkassen da uns weiß gemacht haben, noch vor einigen Monaten, das stimmt nicht. Also hier wird wirklich gerade die Versorgung verschlechtert. Und ich habe da wirklich auch große Befürchtungen, wie das jetzt weitergeht. Und das braucht jetzt politisch mehr Aufmerksamkeit. Wir arbeiten da jetzt geradezu in einem Prozess in der Fraktion. Und da wird auch die Community wirklich wesentlich lauter werden müssen in der nächsten Zeit.
Ja, nicht zuletzt, da die ASV an Facharztzulassungen, eine fachärztliche Zulassung gebunden ist und die meisten Endokrinologinnen auf Hausarztsitzen sind. Also das heißt, es würde uns innerhalb von kürzester Zeit die endokrinologische Versorgung, die wir jetzt haben, und die ist schon schlecht, die würde uns innerhalb von kürzester Zeit wegbrechen.
Genau, also wir haben ja jetzt auch die Situation, dass diese Koalition, die gerade regiert hier auf Bundesebene, auch im Gesundheitssystem massive Einsparungen gemacht hat. Hier ist ja jetzt noch kurz vor der sitzungsfreien Zeit im Sommer im Deutschen Bundestag ein Riesensparpaket im Gesundheitsbereich durchgeboxt worden. Und vor dem Hintergrund muss man sich halt bewusst machen, dass total illusorisch ist, dass wir das hinbekommen können in der aktuellen Finanzierung des Systems, dass wir jetzt irgendwelche super funktionierenden, wirklich breit verfügbaren Versorgungszentren ASV-mäßig aufbauen würden. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir eben das, was es schon gibt, auch verteidigen und darauf pochen und eben auch auf die Lebenswirklichkeit der Community da hinweisen, bevor dieses Verfahren da zum Abschluss kommt.
Ja, nicht zuletzt, dass wir gesehen haben, dass die Spezialisierung im Bereich intergeschlechtlicher Kinder ja überhaupt nicht dazu geführt hat, dass die Operationen auch nur im geringsten Maße abgenommen haben. Denn ihr habt ja gerade eine Anfrage im Bundestag gestellt und festgestellt, dass die Zahlen gleichbleibend hoch sind. Und das vor dem Hintergrund, dass wir im Bereich dieser Versorgung, dass das nur über spezialisierte Zentren im Bundesgebiet läuft.
Das ist eben so, das ist das, was ich auch meinte mit, dass natürlich jetzt mit einem Selbstbestimmungsgesetz, was abgefeiert worden ist auf den CSDs, wo wir auch eine breite Unterstützung in der Zivilgesellschaft hatten, eben bei weitem nicht ausreicht. Und wir brauchen jetzt, glaube ich, in den CSDs, in den Verbänden wirklich einen verschärften Blick auf die Lebensrealität, eben auf den Gesundheitsbereich, aber auch auf den Sozialbereich. Wir sind jetzt gerade auch in einem Prozess, uns eben damit verstärkt zu beschäftigen, aber beispielsweise auch mit dem Bereich Wohnungspolitik, Wohnungslosigkeit bei queeren Menschen. Und ich glaube, dass das vielleicht schon eine wichtige Debatte ist, die wir jetzt verstärkt in unseren Communities führen müssen. Also wir sind in Deutschland, was eine, sag ich mal, rechtliche Gleichstellung auf dem Papier angeht, sind wir einen guten Weg gegangen in den letzten Jahren. Aber was ist die konkrete Lebensrealität von queeren Menschen, von transgeschlechtlichen Menschen? Das verdient jetzt wirklich eine größere Aufmerksamkeit, weil wir uns, glaube ich, sonst Dinge schönreden.
Nike, du kennst unsere letzte Frage ja schon. Wenn ich eine zarte, also stell dir vor, ich bin eine zarte, pinkfarbene Elfe und ich darf dir einen Wunsch erfüllen. Welchen Wunsch würdest du dir von mir erfüllt bekommen wünschen?
Also der Wunsch, den ich mir gerne hier erfüllen lassen würde von der zarten, pinken Elfe, die du bist, wäre, dass wir eine Bundesregierung haben oder generell ein politisches Einvernehmen unter den Fraktionen hier, dass man nicht mehr Stimmungsmache auf Kosten von queeren Menschen macht, von Trans-Themen, weil ich wirklich das leider beobachte, dass der Diskurs, den wir in anderen Ländern gesehen haben, ein bisschen auch nach Deutschland rübergeschwappt ist. Ich glaube, es ist immer noch nicht ganz so schlimm wie teilweise im englischsprachigen Raum. Aber wenn ich mir angucke, dass beispielsweise das Familienministerium den Aktionsplan Queer Leben, der ja eben auch ganz viele Querschnittsbereiche abdecken sollte und auch weiterentwickelt werden sollte, den für beendet erklärt hat, dass Demokratieleben gerade geschreddert wird, worüber ja auch viele Verbände auch im Bereich Queerpolitik unterstützt wurden, jetzt völlig neu aufgestellt wird und da auch der Aspekt Vielfalt rausfällt. Mein Wunsch wäre wirklich, dass das aufhört, dass man nicht mehr auf Kosten des Themas Vielfalt, Antidiskriminierung hier Stimmung und Politik macht, sondern dass wir dann halt wirklich auch wieder die Energie haben hier, weil wir sind gerade wirklich hier leider auch in vielen Abwehrkämpfen gerade gebunden und die Energie bräuchten wir eigentlich mehr, um auch nach vorne zu arbeiten, an der Lebensrealität der Menschen orientiert.
Das war Nike Slavik mit sehr, sehr wichtigen und deutlichen Worten. Vielen Dank, Nike, für das Gespräch.
Vielen Dank, Nike. Immer wieder schön.
Vielen Dank für euren Besuch und eure Arbeit.
Das waren deutliche Worte von Nike.
Ja, also ich denke, dieses Interview hat das ziemlich klar gemacht. Damit kann man was anfangen.
Würde ich auch sagen, die Situation ist sehr ernst und wir werden das alles sehr sorgfältig weiter beobachten, was der gemeinsame Bundesausschuss da beschließen wird für uns.
Das Problem ist, dass wir weder genaueres wissen, noch dass wir wissen, was sie tun werden und wir haben auch keinen Einfluss darauf.
Ganz ist es nicht der Fall. Dankenswerterweise ist die DGTI Mitglied im gemeinsamen Bundesausschuss, sodass wir relativ gut über den Stand der aktuellen Diskussion informiert sind und euch auch informieren werden über das, was wir wissen.
Ja, aber wir wissen nicht, was dabei herauskommt. Das wissen wir nicht.
Das stimmt.
Wir wissen nicht, was dabei herauskommen wird. Das ist noch unklar. Also momentan ist das nur die Diskussionsgrundlage, die wir haben. Und die DGTI kann nicht mitbeschließen. Das heißt also, die Community selbst hat keine Möglichkeit, da irgendwie Einfluss zu nehmen. Also wir können noch so viel meckern und noch so viel schimpfen und Petitionen schreiben. Wir werden wenig Einfluss darauf haben. Was wir aber wissen, ist, dass die Gegenseite, sagen wir mal, nennen wir sie mal Gegenseite, also die TERFs, dass die durchaus Briefe geschrieben haben und den gemeinsamen Bundesausschuss damit versucht haben zu beeinflussen. Ob es denen gelungen ist, wissen wir nicht.